Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Heute geht es um den Föderalismus, konkret um den Föderalismus in Deutschland. Und der ist, das ist an vielen Symptomen zu sehen, bedroht. Und ein Punkt, den sehr viele Kritiker dieser Entwicklung immer wieder machen, ist, dass die Zentralregierung, die Bundesregierung und die dortigen handelnden Personen immer mehr Kompetenzen an sich ziehen. Oder heben wir es auf die europäische Ebene, dass Brüssel, die Brüsseler Institutionen immer mehr Macht, immer mehr Entscheidungen an sich ziehen. Und da ist sicher etwas dran. Aber darauf will ich heute nicht eingehen. Mein Podcast heute heißt Der Föderalismus verrottet von unten. Das heißt, eine wesentliche Tendenz ist nicht nur die, dass die zentralen Entscheidungsträger, die in gewisser Weise übergeordneten Entscheidungsträger immer mehr Entscheidungen an sich ziehen, sondern dass es bei denen, die die Wurzeln bilden sollten des Föderalismus oder die unteren Ebenen, nämlich den Menschen selbst, die ja in den Subjekten des Föderalismus, in den föderalen Subjekten leben, und bei den Politikern, die dort politische Macht ausüben, die dort gewählt sind, um politische Macht auszuüben, eine starke Tendenz gibt, Befugnisse, Kompetenzen nach oben zu delegieren. Es ist also nicht so, dass die ihre Kompetenzen verteidigen würden, ihre Verantwortlichkeiten, und sie ihnen mit Mühe entrissen werden müssen. Das gibt Fälle, in denen das so ist, ganz ohne Zweifel. Aber die Tendenz, die wir beobachten, das große Bild, das ist etwas anderes. Gar bereitwillig geben viele Politiker, die auf kommunaler Ebene oder auf Länderebene Entscheidungen treffen könnten und sollten, die Entscheidungsgewalt darüber nach oben ab. Auf Länderebene gibt es in Deutschland praktisch gar keine Ausnahmen. Da machen das alle mit großer Begeisterung. Auf der Ebene der Städte, der Gemeinden gibt es Ausnahmen, aber wenige. Und ich versuche heute über das allgemeine Bild zu sprechen, und zwar in zwei Abschnitten. Erstens, wo liegen die Interessen der Politiker? Und wir können das dann immer betrachten in dem Föderalismusbild, was wir haben, Bund und Länder, und ein wenig auch auf der Ebene der Europäischen Union, die kein Staat ist, aber doch einen föderalen Charakter hat, und der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist das eine. Das wird der erste Teil sein. Der zweite Teil wird sich darum drehen, warum eigentlich Menschen, Wähler, so eine starke Tendenz haben, nach der Zentralgewalt, nach den zentral machtausübenden Institutionen eines Staates zu rufen und vor allem ihnen zu vertrauen, was dafür ein Denken zugrunde liegt. Denn das Denken vieler Menschen ist extrem föderalismusfeindlich, ist extrem dezentralisierungsfeindlich. Und dafür gibt es Gründe und dafür gibt es auch Merkmale, die man da analysieren kann, die zeigen, dass es so ist. Deshalb meine These also, schon im Titel zu sehen, der Föderalismus verrottet von unten. Vielleicht nicht nur, aber diese Erosion, dieses Verrotten von unten, ist ein wesentlicher Teil der Entwicklung. Schauen wir uns zuerst Politiker an, politische Entscheidungsträger. Man könnte ja sagen, wenn man ganz naiv ist, die möchten gerne Verantwortung übernehmen möchten gerne in engen Kontakt zu ihren Wählern stehen und die Dinge, die in ihren Ländern passieren, zumindest dann, wenn es der Verfassungsordnung genehm ist, wenn es nach der Verfassungsordnung so sein sollte, selbst entscheiden können und dafür vor ihren Bürgern oder gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern Verantwortung übernehmen. Könnte man sagen, und das sagen die natürlich auch selbst. Aber schauen wir uns ein bisschen die politökonomischen Regeln dahinter an, die Gesetzmäßigkeiten. Eine wichtige Tendenz, um wiedergewählt zu werden, um also in einer Demokratie weiter Macht zu haben und weiter bestimmte Ämter zu haben, ist, den Menschen als eigene Entscheidung diejenigen zu präsentieren, die sie kurzfristig, das ist wichtig, kurzfristig als positiv empfinden, also als Verteiler milder Gaben aufzutreten und für alles andere die Verantwortung möglichst weit weg von sich zu schieben. Und zwar die finanzielle Verantwortung, also die Verantwortung dafür, wie das eigentlich alles bezahlt wird und wer die Folgen trägt, möglichst weit weg von sich zu schieben, als auch die faktische Verantwortung, man will die Entscheidung gar nicht selber treffen. Das erleben wir auf vielen Feldern. Und das ist aus Sicht der Politiker ganz rational. Wenn man sagen kann, das ist in Berlin entschieden worden, dann ist man erstmal aller Verantwortung entkleidet. Man behält aber seinen Posten, man ist weiter Ministerpräsident eines Landes und darf sich als Landesvater oder Landesmutter fühlen. Und man kann immer sagen, ja, tut mir leid, das ist in Berlin entschieden worden. Oder man kann als Bundesregierung, das erleben wir ja auch ganz oft, sagen, das ist in Brüssel entschieden worden, das kommt von Europa, können wir leider gar nichts machen, das müssen wir einfach umsetzen. Das ist nicht in jedem einzelnen Fall angenehm, aber es entlastet doch von ganz vielen Erklärungen. Entlastet ungemein davon. Und wir sind hier nicht nur auf der Erklärungsebene, wir sind auch auf der Finanzierungsebene. Warum streiten denn Bundesländer in Deutschland beziehungsweise die Regierung der Bundesländer immer darum, aus irgendwelchen Töpfen irgend mehr zu bekommen und nicht um mehr Steuerhoheit? Warum wollen sie denn auch nur mehr Anteile an Bundessteuern haben als mehr Landessteuern? Als einen Teil der Steuern, wo sie selber die Sätze bestimmen können. Frei, nicht so und so viel Prozent nach irgendwelchen Schlüsseln vom Bund eingetriebenen Steuern. Warum streiten sie nicht ganz massiv dafür, dass sie bestimmte Steuern einfach selber erheben können? Selber Sätze festlegen? Warum nicht bei der Einkommenssteuer oder bei vielen anderen? Der Gewerbesteuer können sie das, aber man kann doch hinter darüber weit hinausgehen. Warum machen sie das nicht? Weil sie dann Gefahr laufen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger sie fragen, ja, was macht ihr denn mit unserem Geld? Wir haben einen höheren Steuersatz als unsere Nachbarländer und trotzdem vergammeln unsere Straßen oder was auch immer, sind unsere Schulen schlecht. Ich lasse mal hier das Thema beiseite, ob all das, was ich gerade genannt habe, überhaupt staatliche Aufgabe sein sollte, aus einer freiheitlichen Sicht. Aber wenn sich Staaten diese Aufgaben nun greifen oder wenn Menschen sie ihnen bereitwillig übergeben, dann bleibt ja immer noch die Frage, wie sinnvoll werden die Mittel eingesetzt? Zu welchem Preis werden die Ziele erreicht? Werden sie überhaupt erreicht und zu welchem Preis werden sie erreicht? Und da ist es viel bequemer, wenn die Finanzierung irgendwie so verwaschen letztlich aus der Zentrale kommt. Da ist man für die eigenen Einnahmen nicht verantwortlich. Und bei Bundesprogrammen ist man ja auch für die eigenen Ausgaben eigentlich gar nicht verantwortlich. Und am liebsten sind Politikern Mischfinanzierung und Mischkompetenzen. Dabei ist das, wenn man sich den Sinn des Föderalismus klar vor Augen führt, das Gefährlichste. Denn dann trägt eigentlich überhaupt niemand mehr richtige Verantwortung vor den Wählerinnen und Wählern. Und das ist gefährlich, denn Föderalismus Das Prinzip ist deshalb sinnvoll und auf institutioneller Ebene immerhin freiheitsfördernd, weil er die Verantwortung für politische Entscheidungen sowohl für Gebote, Verbote und Regeln als auch für staatliches Geldausgeben so nahe wie möglich oder zumindest näher als eine Zentralregierung es kann an die Menschen bringt, die dafür bezahlen und die mit den Folgen dieser Entscheidungen leben müssen. Doch, das erleben wir jetzt in der Pandemie, das erleben wir aber zum Beispiel auch bei der Bildung in vielen Fällen, bei der Schulbildung. Es ist wunderbar, sagen zu können, ja, das ist zentral entschieden. Da können wir gar nichts machen. Zwar könnten Sie rein formal was machen, Sie könnten zum Beispiel im Bundesrat dagegen stimmen, aber das wollen Sie dann auch wieder nicht, da spielen dann wieder andere Kriterien eine Rolle. Und die Ökonomie dahinter ist, das ist der bequemste Weg, um wiedergewählt zu werden. Es ist der einfachste Weg, um den Menschen zu zeigen, wir tun das, was wir können, aber so richtig verantwortlich sind wir hier eigentlich für gar nichts. Und schon gar nicht für irgendetwas Langfristiges. Denn wovor haben Politiker auch sehr stark Angst? Davor, an den langfristigen Folgen ihres Handelns gemessen zu werden. Sie haben dazu auch keinerlei Anreiz, denn die Wahlperioden betragen 4 oder in vielen Bundesländern sogar inzwischen 5 Jahre. Aber nicht mehr. Und hier ist ein großes und logisches Interesse daran, die positiven Wirkungen der eigenen Politik schnell zu erlangen, schnell zu erreichen. Oder sagen wir es noch genauer, die Wirkungen der Politik, die von einer Mehrheit der Wähler als positiv wahrgenommen werden, kurzfristig zu erreichen. Nebenbemerkung, diese kurzfristigen Erfolge haben oft langfristig ganz katastrophale Folgen. Alles, was von dem Menschen als negativ empfunden wird, aber zu delegieren, entweder an die Zentralregierung oder an allgemein als böse und schlecht leicht zu titulierende Menschen. Unternehmer, Kapitalisten, Interessengruppen, Lobbyisten, was wen auch immer. Was gerade passt, ganz egal. Das ist die Logik hinter politischem Handeln auf Landesebene. Doch dieses Handeln auf Landesebene, dieses Föderalismus, feindliche Handeln auf Landesebene, diese Tendenz selber möglichst viele Kompetenzen abzugeben, die Ämter natürlich zu behalten, die Apparate, die wachsen immer weiter, die davon abhängigen Apparate. Die Kompetenzen gehen aber zurück. Das weiß man seit dem Anfang der Bürokratieforschung übrigens, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen mehr oder weniger Kompetenzen oder Entscheidungsvollmachten oder zu verwaltenden Budgets und der Größe der Bürokratie. Deshalb ist es natürlich bequem, immer weniger zu entscheiden oder nur unwichtige kleinteilige Sachen dann immer kleinteiliger zu machen und zu entscheiden, die Verantwortung dafür aber zu delegieren. Das ist zunehmend auch ein Problem, eine Ebene höher sozusagen zwischen den Regierungen der einzelne Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Union. Da kann man auch immer sagen, kommt aus Brüssel, können wir gar nichts machen. Und letztlich spielen alle ganz gern dabei mit, weil Politiker wollen ja modern nicht Verantwortung, wollten sie vielleicht noch nie. Sie wollen inzwischen vielleicht nicht mal mehr Macht. Sie wollen vor allem die Ämter, in denen sie sind. Und dazu ist das eine rationale Strategie. Warum kann das aber eine rationale Strategie sein? Warum merkt das niemand? Das liegt dann doch in der öffentlichen Meinung und in den Politikauffassungen vieler Menschen begründet. Und dazu komme ich im zweiten Teil nach dieser folgenden kleinen Werbeeinblendung. Sie müssen natürlich nicht bezahlen für das, was Sie gerade hören, aber Sie können. Und wie das funktioniert, finden Sie unabhängig von der Plattform, auf der Sie gerade zuhören, direkt darunter, unter dem Link. Ende der Werbeeinblendung. Zurück zum Thema. Also, bis eben hatte ich darüber gesprochen, was Politiker eigentlich veranlasst, so freiwillig Kompetenzen abzugeben, entweder nach oben oder gern auch ins Nirgendwo, in die Welt der Mischkompetenzen, der Institutionen, die gerade mal schnell erfunden werden, die gar keinen Verfassungs- oder irgendeinen Rang haben oder irgendwohin, wo man sich aber darauf beziehen kann und wo dann die Leute auf den ersten und viele auch auf den zweiten Blick sagen, ja, da muss man schon mitmachen dabei und da kann unser armer Ministerpräsident, unsere arme Ministerpräsidentin gar nichts machen. Doch warum denken das so viele Leute? Warum finden das so viele Menschen gut, dass immer mehr zentralisiert wird? Dafür gibt es mehrere Gründe und ich maße mir nicht an, alle jetzt hier nennen zu können. Der erste Grund dafür, dass es so ist, ist etwas, das ich hier an dieser Stelle schon ganz oft diskutiert habe. Stammhörer wissen es also. Es ist der Politikglaube insgesamt. Es ist der Glaube sehr vieler Menschen, dass viele ihrer Probleme durch politische Entscheidungen gelöst werden können oder dass sie ihre Interessen vor allem verfolgen können dadurch, dass sie politische Entscheidungen beeinflussen oder dass sie politische Entscheidungen fördern, die in ihrem Sinne sind. Das betrifft sowohl das eher finanzielle, also welchen Teil vom staatlichen Kuchen kann ich bekommen bei einem immer weiter staatlich wachsenden staatlichen Kuchen. Das betrifft aber auch Regeln, Formen des Zusammenlebens, Werte. Viele Menschen glauben, dass das Hauptinstrument, um seine eigenen Werte und natürlich auch seine eigenen Interessen zu verfolgen, Politik ist. Und das ist die Grundlage, sozusagen, allen Übels. Nicht nur, was den Föderalismus betrifft, aber auch, was den Föderalismus betrifft. Denn deshalb sind viele Entscheidungen überhaupt im politischen Bereich. Das nächste, was viele Menschen denken, ist, dass es dann am besten ist, alles wird einheitlich gemacht, weil das so schön einfach ist. Und da kommen ganz unsympathische menschliche Eigenschaften zum Tragen. Neid und Missgunst. Nun ist Neid nicht unbedingt was Schlechtes, wenn es sich auf das Private bezieht und wenn man zum Beispiel versucht, irgendetwas zu erreichen, was der Nachbar oder irgendjemand, den man sieht, schon hat. Mit friedlichen, privatrechtlichen Mitteln. Aber die Tendenz ist da, Neid und der Wille zur Gleichheit, zu einer falsch verstandenen Gleichheit, oder zu einer zumindest, ob sie falsch verstanden ist, ist vielleicht gar nicht die Frage, sondern zu einer freiheitsfeindlichen Gleichheit. Nicht jede Gleichheit ist freiheitsfeindlich, aber diese schon. Zu denken, wenn hier irgendetwas gemacht wird, dann muss es für alle gleich sein. Und zwar überall in Deutschland. Das ist schon intellektuell auf der ersten Ebene vollkommener grober Unfug. Natürlich sind die Lebensverhältnisse sehr unterschiedlich. Auch die Interessen sind sehr unterschiedlich, die natürlichen Bedingungen sind unterschiedlich, die Siedlungsstruktur ist unterschiedlich, alles Mögliche ist unterschiedlich. Und deshalb ist es schon, selbst wenn man zentral planen würde, nicht sachgerecht, Maßnahmen und Kriterien für ein ganzes so großes Territorium wie die Bundesrepublik Deutschland oder einen Schritt weiter die Europäische Union einzuführen. Das mag richtig sein und ist richtig, wenn es sich um abstrakte Regeln handelt. Aber es kann nicht richtig sein, wenn es sich um die Verteilung von Mitteln handelt, um operative Maßnahmen, die der Staat ergreift, dann kann es einfach nicht richtig sein. Das liegt auf der Hand. Und es ist natürlich verantwortungs- und freiheitsfeindlich. Aber da kommen wir zum nächsten Punkt. Also dieses Verlangen danach, dass alles gleich sind, dass niemand ausschert, das wird natürlich in Krisensituationen größer. Und drum sind Krisensituationen so schöne Zeiten für Politiker. Weil man muss noch weniger begründen, als man jetzt muss. Man kann noch sagen, oder kann einfach sagen, reiht euch ein, wir machen das jetzt. Und jeder, der etwas anderes sagt, ist fehl am Platze in diesem Land. Oder muss zumindest öffentlich diskreditiert und sowas werden. Und viele Menschen glauben das und in Krisenzeiten glauben es noch viel mehr Menschen. Und wenn sie Angst verspüren, dass das richtig ist. Aber es ist selbst im Krisenmodus das Falsche. Auch mit Krisen und Gefahren ist besser dezentral umzugehen, jedenfalls mit den meisten und fast allen, über die wir reden. Doch Menschen neigen neben der allgemeinen Politikgläubigkeit zu einer naiven Gleichheitsgläubigkeit und die wird gefördert von vielen Trägern der öffentlichen oder wie andere sagen, der veröffentlichten Meinung. Die Idee, dass Flickenteppiche, ich habe an anderer Stelle hier vor einigen Monaten schon mal darüber gesprochen, dass Flickenteppiche was Schlechtes sind, dass irgendwie ein Land, in dem es Vielfalt und Unterschiedliches gibt, schlecht ist. Dass Maßnahmen dadurch schlechter wären, dass nicht alle mitmachen müssen, sondern nur gut sind, wenn alle mitmachen müssen. Lösen wir uns mal ganz kurz von der aktuellen Krise, von der Pandemiepolitik. Bildungspolitik ist so ein beliebtes Thema, wo auch alle Mischkompetenzen oder lieber zentrale Kompetenzen kommen. Und da liegt ein weiterer naiver Glaube, der Gleichheitsglaube dahinter und der Glaube, den man nun überhaupt nicht irgendwie empirisch belegen kann, niemals in der Geschichte, dass sich Weisheit, Klugheit und sachgerechte Entscheidung und die Fähigkeit zu sachgerechten Entscheidungen in der Zentrale ballen. Und zwar aus zweierlei Gründen nicht. Aus dem einen Grund, das ist ein eher theoretischer Grund, der lässt sich, hat gar nichts mit der personalen Ebene zu tun, dass das Wissen natürlich die Möglichkeiten nicht vorhanden sind, so viel zu wissen. Und ein zweiter, also so viel zu wissen über die lokalen Gegebenheiten, die lokalen Möglichkeiten, die richtigen Strategien. Es ist schon eine Illusion zu glauben, dass es für viele Fragen überhaupt die einzelne richtige Strategie dauerhaft gibt. Das betrifft im Übrigen Bildung ganz besonders. Vieles andere auch. Und das ist das Erste, die Wissensfrage. Und das Zweite ist wieder politische Ökonomie. Menschen in der Zentrale haben ganz andere Interessen und ganz andere Wähler- und Unterstützerkoalitionen natürlich, die sie befriedigen müssen. Und sie müssen auch etwas anderes befriedigen. Nur so, da reicht es meistens dann schon aus, so etwas, ja, die tun was. Ob das funktioniert, das kann man dann wieder irgendwie sagen. Das kann man dann im Notfall so ein bisschen die Schuld wieder nach unten delegieren. Das hat der Beamte der 11. Ebene nicht so richtig umgesetzt. Aber wir machen was und das klingt gut. Das ist das, was die Zentrale kann. Was Zentralen können. Das sachgerecht ist oder nicht. So ein Fug. Das meiste ist per se aus freiheitlicher Perspektive nicht sachgerecht, weil es überhaupt schon nicht gerecht und nicht freiheitlich ist, dass die Sachen überhaupt vom Staat entschieden werden. Aber selbst jenseits von dieser Erwägung. Und deshalb, weil aber viele Menschen diese Story glauben, das ist sozusagen ein Dreiklang einer Story. Und es sind alle drei Dinge sind falsch. Es ist der Dreiklang aus Staatsgläubigkeit, also alles muss vom Staat, muss von der Macht entschieden werden. Delegiert natürlich auch individuelle Verantwortung schön. Zweitens, alle müssen immer gleich behandelt werden, alle müssen sich einreihen, dann wird es besser und dann ist es schön und dann fühle ich mich auch irgendwie wohl. Also alle müssen gleich behandelt werden. Und drittens, Kompetenz und Problemlösungsfähigkeit ballen sich im Zentrum. Alle diese drei einzelnen Punkte scheitern offensichtlich bei leichtester Nachprüfung. Und es kommt letztlich noch ein vierter Punkt dazu, der mir immer beim Bildungswesen so auffällt. Da wird erzählt, es gibt verschiedene Konzepte, viele Versuche, viele Formen von Schulen, alles Mögliche. Und dann wird gesagt, wir wollen das Beste. Da ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man das Beste will. Es ist fraglich, ob es das bei Schulformen überhaupt gibt. Und es gibt eine Vielfalt von Schulformen. Aber viele Menschen haben ein Problem mit Vielfalt. Überfordert sie intellektuell und in vieler anderer Hinsicht. Moralisch wahrscheinlich auch. Und dann machen sie einen Denkschritt und sagen, ja, wenn die Zentrale entscheidet, wird die schon das Beste machen. Und wiederum vom Wissensproblem abgesehen, ob das überhaupt jemand wissen kann, was das Beste ist und ob es überhaupt, das ist das praktische Problem, eine beste Schulform zum Beispiel gibt oder eine beste Organisationsform oder einen besten Lehrplan. Ob das nicht viele Beste gibt, viele beste Lehrpläne zum Beispiel und Lehrmethoden, die sehr stark abhängig sind von konkreten Umständen und Situationen. Unabhängig davon, was spricht denn dafür, dass die Zentrale die Besten unter den Vorhandenen auswählen würde? Was für ein horrender Blödsinn. Tut mir leid, ich versuche sonst ausgewogen zu formulieren, aber das ist doch offensichtlich unsinnig. Es ist doch offensichtlich unsinnig, dass eine zentrale politische Entscheidungsinstanz allein nach Sachkriterien entscheiden würde, selbst wenn es diese gäbe oder wenn man das entscheiden könnte. Sie wird natürlich nach vielfältigen Interessen entscheiden und die Interessen der Schülerinnen und Schüler und der Eltern werden dabei nicht an erster Stelle stehen. Und die sind natürlich auch wiederum unterschiedlich. Das ist auch innerhalb der Gruppen unterschiedlich, ohne Zweifel, aber die werden nicht vorne stehen. Und darum wird man Lösungen und Verfahren wählen, die nicht die besten sind, die nicht optimal sind, die nicht mal nah am Optimum sind, sondern die eine bestimmte Interessenkoalition befriedigen. Und das gilt für alle Politikfelder. Und das trägt auch dazu bei, dass Föderalismus immer mehr ausgehöhlt wird. Dass viele Menschen glauben, dass sich Entscheidungslösungskompetenz und auch die Anreize, guten Anreize denken viele nicht, aber es ist hier trotzdem nochmal wichtig, dass sich die Anreize dafür für sachgerechte Entscheidungen irgendwie in der Zentrale ballen. Und das ist Unfug. Und damit der Föderalismus wieder mehr Wurzeln schlägt und nicht von den Wurzeln und von unten her verrottet, ist es wichtig, auf all diese Dinge, die ich eben genannt habe, hinzuweisen. Es ist nicht gut, wenn alle das Gleiche machen und alle sich einreihen. Es ist nicht gut, Verantwortung nach oben zu delegieren, um selber gut dazustehen. Vielfalt ist gut und nicht schlecht. Sie ist überhaupt die Grundlage dafür, überhaupt herauszufinden, was die beste Lösung ist oder eine bessere Lösung. Die beste ist immer schwierig, weil das sowas Ausschließendes hat, was bessere Lösungen für Probleme sind. Und das bestimmt nicht oder sollte nicht eine Zentralregierung bestimmen, was das Bessere oder das Beste ist, sondern das wird sich herausstellen und zwar immer wieder neu, wenn wir föderalen Wettbewerb haben. Und das gilt gerade für Krisensituationen. Und nur indem man diese Weisheiten immer wieder, diese eigentlich auf der Hand liegende Weisheiten immer wieder betont und gegen dieses zentralistische, vereinheitlichungs-, verantwortungsferne Denken angeht, besteht eine Chance, dass vielleicht auch von unten der Verrottung, dem Absterben des Föderalismus ein bisschen was entgegengesetzt wird. Und damit verbleibe ich bis zum nächsten Mal und freue mich schon aufs nächste Mal in der kommenden Woche und tschüss.